Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge von Ein Buch für. Ich bin Marieke und in diesem Podcast spreche ich mit KünstlerInnen über Bücher, die eine ganz besondere Auswirkung auf ihr Leben, auf ihre Arbeit und auf ihre Kunst hatten. Für die heutige Folge habe ich mit Tamira Kallenbach gesprochen. Sie ist Regieassistentin am Jungen Theater Regensburg und die Bücher, die sie mitgebracht hat, behandeln sehr wichtige gesellschaftliche Themen. Rassismus, Gleichberechtigung, mentale Gesundheit und Umweltschutz. Wir haben außerdem über Dystopien gesprochen und was wir aus ihnen lernen können und über die Notwendigkeit der Konfrontation. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Hi Tamira.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf, auf jeden Fall.
Sehr gerne. Wie geht's dir denn?
Ach, ganz gut. Ich schmor tatsächlich so ein bisschen in der Hitze, aber mit purem Vergnügen. Ich freue mich, dass der Sommer endlich da ist und ich hoffe, er bleibt auch noch ein bisschen länger. Deswegen bin ich eigentlich ganz gut drauf. Geht's dir auch gut?
Ja, mir geht's eigentlich auch ganz gut. Ich schmore hier auch in der Hitze. Fünften Stock bei 100.000 Grad im Schatten. Aber eigentlich ist ja auch voll schön, dass jetzt mal die Sonne rausgekommen ist. Und ich will mich ja auch nicht beschweren.
Stimmt.
Ja. Wenn es jetzt endlich mal schönes Wetter ist.
Ja, das auf jeden Fall. Genug Zeit, jetzt irgendwie in der Sonne rumzuliegen, zu lesen, zu hören.
Genau. Bevor wir mal lesen können, unterhalten wir uns heute ein bisschen über ein paar Bücher, die du mitgebracht hast. Mhm. Aber als allererstes würde ich dich kurz vorstellen. Du bist die Tamira, kommst aus Heilbronn, bist 25 Jahre alt und du hast Theater- und Medienwissenschaft studiert in Erlangen. Angefangen hast du noch mit dem Zweitfach Buchwissenschaft, hast dann aber gewechselt zu Soziologie. Und schon während des Studiums hast du ziemlich viele künstlerische Projekte begleitet oder selber inszeniert, sowohl als Schauspielerin, aber auch als Regieassistentin und ja, eigentlich selbst auch schon als Regisseurin. Du hast ja mit einer Kommilitonin zusammen Fahrenheit 451 inszeniert und dann, wie gesagt, auch mit Susanna Curtis, einer Regisseurin und Choreografin, zusammengearbeitet für unterschiedliche Produktionen, einmal für Alice.Alice und für Mirror World. Das war beides in Nürnberg. Mhm. Und auch in Erlangen hast du am Stadttheater bei einigen Projekten mitgemacht.
Genau.
Und jetzt bist du seit der Spielzeit 2020/21 am Theater Regensburg in der Jungen Sparte als Regieassistentin tätig.
Genau, ja. Ich habe gerade gemerkt, dass es gar nicht so hilfreich ist für diesen Podcast, dass ich Buchwissenschaften abgebrochen habe. Aber naja, auch schön.
Wie lange hast du Buchwissenschaften studiert?
Ein halbes Semester. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es zwar ein spannender Studiengang ist, aber dass ich es schrecklich finde, darin geprüft zu werden.
Ah, okay.
Und deswegen habe ich dann gewechselt zur Soziologie.
Mhm. Weil geht es bei Buchwissenschaften nicht auch viel so um die Produktion und ums Verlagswesen?
Genau, also ich wollte früher unbedingt ins Verlagswesen und Lektorin werden zum Beispiel.
Oder, ich auch. Irgendwie,
ja, ach schön.
Ja.
Und habe dann aber, es war einfach der große theoretische Ansatz dahinter. Also, ich glaube, wir hatten die erste Vorlesung gegenüber das Lesen, einfach nur die Lesekultur der Menschheitsgeschichte. Also es ist wirklich sehr spannend, aber irgendwie hat es dann nicht so gezündet bei mir. Mhm. Also ich glaube, es ist dann eher Wissen, was ich mir so privat aneignen möchte.
Ja, und jetzt bist du ja bei der Regie gelernt.
Genau, doch dann irgendwie einen Umschwung gemacht, doch in die Praxis, nicht nur in die Forschung und Theorie.
Mhm. Ja, mega cool. Du kannst ja auch in der kommenden Spielzeit ein eigenes Stück inszenieren, hast du gesagt, ne?
Mhm.
All das Schöne von Duncan Macmillan.
Genau, aufregend. Ja, irgendwie so zumindest die erste Inszenierung, für die ich bezahlt werde. Deswegen, ja, bin ich gespannt drauf. Also es ist auch vor allem ein Stück mit einer großen Aufgabe. Also es geht um eine Person, dessen Mutter Selbstmord begeht oder begehen möchte und wie diese Person damit umgeht. Und diese Person schreibt dann eine Liste mit all den schönen Gründen, warum es sich lohnt zu leben, und zeigt die der Mutter, aber es hilft leider nichts. Sie bringt sich dennoch um. Und das irgendwie an der jungen Sparte, so Teenagern oder Jugendlichen, jungen Erwachsenen, näher zu bringen, ist natürlich irgendwie als erstes Stück oder als erste große Produktion schon eine Aufgabe, aber ich freue mich drauf.
Ja, klingt mega spannend. Weißt du schon, wann da die Vorbereitungen losgehen?
Die Vorbereitungen werden nächstes Jahr im April starten und die Premiere wird irgendwann Ende Juni, Anfang Juli sein. Das kann man noch nicht sagen wegen Corona, wann dann genau disponiert ist. Aber ja, noch ein bisschen Zeit, um Panik zu schieben, ist da.
Okay, das klingt wirklich super interessant. Natürlich auch nach ziemlich schwerem Stoff, aber auch sicherlich wichtig und wert, das zu erzählen, gerade in der jungen Sparte.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall auch besonders in der momentanen Weltsituation, wo viele sich alleingelassen fühlen, ist es vielleicht auch mal schön, all das Schöne im Leben hervorzuheben. Auch wenn es sehr melancholisch ist, das Stück, man geht sehr lebensbejahend daraus. Also es hat eine sehr positive Message.
Schön. Dann können wir auch mit was Schönem weitermachen, mit Büchern.
Yay!
Wollen wir gleich anfangen mit dem ersten Buch, das du mitgebracht hast?
Ja, gerne.
Das Buch heißt Frau am Abgrund der Zeit von Marge Percy. Erzähl doch mal, worum geht's in dem Buch?
Es ist ein relativ dickes Buch, also es hat fast 480 Seiten. Es ist eine feministische Dystopie, dieses Buch. Unter Dystopien versteht man eine Erzählung, die eine Gesellschaft darstellt, die sehr schlecht ist. Also eine Zukunftsversion unserer Gesellschaft, wie sie in ihrem schlimmsten Fall da aussehen könnte. Das ist so das, womit sich Frau im Abgrund der Zeit auseinandersetzt. Und zwar spielt es in New York in den 70er Jahren. Und es geht um Connie. Das ist die Hauptcharakterin, die eine ganz, ganz schlimme Lebenssituation hat. Also sie wohnt wirklich in den Slums New Yorks, wird von Gewalt umgeben, Kriminalität. Also die Welt ist düster, dreckig und wirklich unheimlich dargestellt. Und es passiert Connie dann ziemlich schnell, dass sie gerade am Anfang des Buchs in der Psychiatrie landet, weil sie versucht, ihre Schwester zu verteidigen vor ihrem Ehemann, der ziemlich gewalttätig ist. Leider schafft es Connie nicht und wird dann verprügelt von dem Ehemann und landet dann in der Psychiatrie. Genau. Also wirklich eine kleine Triggerwarnung an dieser Stelle vielleicht. Ja. Es ist ein sehr, sehr gewaltvolles Buch. Mhm. Also es ist Connie macht dann wirklich sehr viel durch, deswegen kleine Triggerwarnung. Mhm. In der Psychiatrie geht es dann eigentlich genauso schlimm weiter für Connie. Also es ist vielleicht für die Person, die sich so ein bisschen mit der Psychiatrie-Entwicklung auskennen. So gerade in den 70er Jahren hat man ja wirklich noch teilweise grausame Behandlungsformen gehabt, die einfach nicht heutzutage nicht mehr gehen, also nicht mehr funktionieren würden.
Die aber vor allem ja eigentlich schon damals nicht funktioniert haben, ne?
Genau, ja, aber man hat halt einfach nicht darüber gesprochen oder beziehungsweise es war nicht so klar, was genau hinter diesen Wenden passiert in der Psychiatrie. Also gerade, es wurden ja auch sehr viele Experimente einfach mit Leuten gemacht, wo die Außenwelt einfach komplett abgeschottet war. Also und wenn dann mal was durchgedrungen ist, dann konnte man es immer mit dem erklären, dass es den Menschen ja zugute trägt, dass es ja nur für die Sicherheit der Gesellschaft da ist, dass Menschen so behandelt oder unter Medikamenten oder mit OPs behandelt werden, einfach grausam waren. Genau, und da befindet sich Connie und trifft dann im Laufe der Zeit, zusammengefasst, trifft sie auf verschiedene Ärzte etc. Und man merkt so, okay, irgendwie will sie niemand dort wahrhaben, was zu einem dran liegt, dass sie eine Frau ist. Also sie hatte leider so ein bisschen den Background, dass sie im Zuge einer Überforderung und Wochenbettdepression einmal ihr Kind geschlagen hat, weshalb es dann ihr weggenommen wurde und zu einer Pflegefamilie kam. Dementsprechend hatte sie schon einen dunklen Punkt in ihrer Akte, hat aber immer drunter gelitten unter dieser ja, unter diesem Vorfall, hat versucht, den irgendwie für sich aufzuarbeiten, hat dafür gekämpft, ihr Kind zurückzubekommen, weil sie, genau, also lange Geschichte, sie war eine Frau, die halt sozusagen ihre Mutterrolle nicht erfolgreich ausfüllen konnte. Deswegen war sie schon irgendwie ein Dorn im Auge in der Psychiatrie. Außerdem ist Conny auch Ausländerin, also sie hat einen spanischen Hintergrund, mhm, und dementsprechend war sie gerade in New York einfach oder gerade in der New Yorker Psychiatrie nicht gern gesehen. Das sind so die ganzen Stichpunkte um Conny herum. Genau, und innerhalb der Psychiatrie beginnt sie dann eine Person kennenzulernen namens Luciente. Es ist unklar, ob Luciente ein Mann ist oder eine Frau. Also Conny nimmt diese Person eher männlich wahr. Und Luciente beginnt Conny immer mal wieder zu besuchen in dem Zimmer und spricht mit ihr über ihre, genau, über ihren momentanen Zustand. Darüber führen sie Gespräche darüber, wie es in New York abgeht. Also es wird so ein bisschen klar, dass es wirklich eine grausame Realität ist, in der man sich befindet. Was aber eigentlich im Buch ist es immer so schlimm beschrieben, aber man denkt sich wirklich bei jedem Satz, eigentlich ist das doch auch so ein bisschen unsere Realität. Also, dass die Straßen sehr dreckig sind, die Luft ist verpestet, irgendwie Menschen reden nicht miteinander. Also es ist diese Dystopie, die dort beschrieben wird, ist sehr nah an unserer Geschichte dran, also in unserer Gegenwart. Genau, und Luciente erzählt Conny dann von einer besseren, also von einer Zukunftsversion. Also es wird klar, Luciente ist eine zeitreisende Person. Mhm. Aber Conny kann das dann nicht so genau glauben, ist dann irgendwie so ein bisschen verwirrt. Und Luciente nimmt sie aber dann mit in die Zukunft. Und Conny bekommt dann sozusagen eine andere Welt zu sehen, die New York in ungefähr, das kann man nicht genau sagen, man schätzt so 50 bis 70 Jahre später.
Also quasi jetzt eigentlich.
Genau, jetzt, ja. Da kommt eine wunderschöne Utopie tatsächlich. Die Luft ist sauber, überall, die Menschen leben in den Bäumen. Es ist alles in einem Einklang von mit sich selbst. Und tatsächlich wird innerhalb des Buches schon gegendert. Also es existiert kein Er und Sie mehr. Okay. Die Leute werden mit Per angesprochen. Das ist das neue Pronomen sozusagen. Und eine der größten Änderungen sozusagen ist, dass die Bürde der Geburt der Frau sozusagen weggenommen wurde. Also die Geburt wurde ausgelagert. Das heißt, Kinder werden, ja, es ist total verrückt, Kinder werden nicht mehr genau im Mutterleib sozusagen herangezogen, sondern eigentlich kommt alles nur noch aus den Laboren.
Okay.
Das heißt, Luciente beschreibt es dann in dem Fall so, dass man nie eine Gleichstellung zwischen Mann und Frau erzeugen könnte, natürlich eine radikale These, eine Gleichstellung zwischen Frau und Mann kann nie passieren, solange die Würde der Geburt nicht umgelagert wird. Und deswegen kommt es in dieser Utopie, in der Zukunft, in der sie sich dann befinden, zu einer kompletten Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Also ich möchte gar nicht so viel spoilern, weil das Buch ist so dick, weil es so detailliert plötzlich anfängt, diese Zukunftsvorstellung zu beschreiben und man sitzt da und liest es und ist einfach nur baff, weil man denkt, das ist doch die Lösung.
Ja.
Natürlich immer kritisch hinterfragen, aber man ist sehr schnell sehr überzeugt von dieser idealen Welt.
Mhm.
Conny geht dann immer so wieder den Weg hin und her zwischen diesen beiden Welten und vergleicht das New York von damals mit dem New York von heute und lernt da ganz, ganz viel.
Wahnsinn.
Lange Zusammenfassung, ein langes Buch.
Ja, vor allem natürlich mit sehr, sehr vielen Themen. Also du hast jetzt einmal das Gendern angesprochen, aber auch der Umweltaspekt. Also wie du gesagt hast, so damals irgendwie dreckiges New York, dreckige Straßen, so Umweltverschmutzung vielleicht auch. Und dann in dieser utopischen Vorstellung, ja, leben alle in Bäumen und sind irgendwie mit der Natur wahrscheinlich im Einklang.
Mhm.
Das sind ja alles Themen, die uns heute total beschäftigen. Und vor allem fand ich es jetzt echt witzig, dass du gesagt hast, gut, das Buch spielt so in den 70ern oder so und 50 Jahre später sollte das jetzt eigentlich dann diese utopische Vorstellung sein, die wir leider nicht erreicht haben.
Das stimmt. Also gerade dieser Geburtaspekt wird sehr lange besprochen, aber es ist nicht so, dass die Welt sich irgendwie zurückentwickelt hat in der Zukunftsvorstellung. Also sie sind trotzdem hoch modernisiert, haben Technologie, die auch ein bisschen so wie damals halt Bücher irgendwie geschrieben wurde, wie man sich halt jetzt Technologie damals irgendwie vorgestellt hat, ein bisschen abgespaced ist. Aber dennoch sind die Leute sehr nah mit der Welt verbunden, mit der Natur. Sie sind alle Selbstversorger. Es existiert zum Beispiel auch keine Schule mehr. Also das auch ganz interessant ist. Also die Kinder werden von älteren Menschen aufgezogen mit dem Argument, dass junge, also Neugeborene und ganz alte Menschen sich am nächsten sind, weil sie sozusagen an beiden Extremen des Lebens stehen und dadurch sie viel miteinander verbindet.
Das wird doch in manchen Kulturen wirklich so gemacht, oder?
Mhm, tatsächlich. Also kam mir dann auch relativ bekannt vor. Genau, das ist so diese Anfangszeit, wo hier die Kinder aufgezogen werden und dann darf sich jede Person darf sich sozusagen ein Kind aussuchen. Also man kann sich, egal zu welchem Zeitpunkt, dazu entscheiden, Elternteil zu werden und übernimmt dann so, also das Adoptionssystem einfach. Also jeder kann so viele Kinder adoptieren, wie er möchte. Die Kinder müssen dem aber auch zustimmen. Je älter man wird, desto mehr kann man sich eigene Lehrpersonen aussuchen. Also man reist dann viel durch die Welt und überlegt sich, okay, bei wem möchte ich eine Lehre machen, wen möchte ich begleiten, weil er für mich einfach so ein interessanter Mensch ist. Und dann greift man da irgendwie mit ein und verfolgt diese Person. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Man muss es wirklich lesen, aber man hat das Gefühl, es geht sehr viel auf in dieser Utopie, die Madge Percy da beschreibt. Und es ist auch erschreckend, wie detailliert es ist. Also wirklich, die Frau muss sich wirklich Zeit genommen haben, da eine detaillierte Welt zu konstruieren.
Mega spannend. Ich finde es vor allem immer sehr interessant, wenn man sich überlegt, dass diese Themen schon eben vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren eigentlich total relevant waren und dass damals sich die Leute wahrscheinlich schon gewünscht haben, dass sich was ändert. Und dann kommt natürlich ein bisschen die Frage auch so, okay, wann ändert sich denn jetzt wirklich was?
Ja, das stimmt. Also inwieweit stagnieren wir nicht doch irgendwie so selber in der Zeit? Also ja, ich meine, wie auch passend zum Titel Frau im Abgrund der Zeit, irgendwie hat man das Gefühl, dass vor uns sich immer mehr eine Schlucht auftut, wo man irgendwie nicht viel machen kann. Mhm. Oder man sich manchmal auch so ein bisschen hilflos fühlt, was man so als eigenes Individuum irgendwie dazu beitragen kann.
Ja.
Gerade man merkt es ja auch so, meine eigene Mutter beschäftigt teilweise, hat damals schon irgendwie Themen beschäftigt, die für uns auch noch immer aktuell sind, wo sie auch sagt, Herr, dafür haben wir doch schon irgendwie, sind wir doch schon laut geworden. Ja. Warum ändert sich denn nichts?
Hm.
Ach, so traurig, ja auf jeden Fall.
Genau. Ja, aber umso wichtiger eigentlich, dass solche Themen einfach behandelt werden. Und das natürlich, wenn das jetzt eine Utopie ist, ja, du hast ja auch schon angesprochen, so es ist alles irgendwie zu hinterfragen, nicht alles davon kann man einfach so umsetzen, aber es sind einfach Lösungsansätze oder Ideen und nicht alles muss man ja eins zu eins übernehmen, aber es kann ja auch einfach Inspiration sein oder so ein Stups in irgendeine Richtung.
Ja, irgendwie, die einen irgendwie so vorantreibt. Es ist, zum Beispiel das Buch ist mir begegnet gar nicht so irgendwie per Zufall. Es ist auch gar nicht so leicht, an das Buch ranzubekommen. Man bekommt es meistens eher gebraucht oder für sehr teuer. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich hatte es aber damals von einem Dozenten innerhalb meines Soziologiestudiums ausgeliehen bekommen, da wir uns mit Dystopien auseinandergesetzt haben. Mhm. Oder generell, man merkt ja, das ist ein brennendes Thema heutzutage, also von diesen von solchen Werken bis alten Werken, 1984 bis popkultureller Dystopie, wie die Hunger Games, ist ja wirklich sehr viel, ist es irgendwie auch so ein Thema, was uns irgendwie die Gesellschaft anscheinend gerade sehr zu beschäftigen scheint. Genau, und da haben wir uns auch innerhalb des Studiums dann vor allem ziemlich stark mit Frau am Abgrund der Zeit auseinandergesetzt, weil wir es irgendwie alle nicht so fassen konnten, dieses Buch. Es lässt einen wirklich nicht los. Also ich weiß gar nicht, ob es wirklich diese detaillierte Beschreibung der Welt ist oder halt auch einfach diese grausame, gewaltvolle Sprache, weil man ist danach wirklich so ein bisschen, man hat wirklich das Gefühl, man muss jetzt was ändern, so, weil das Buch einen so ins Herz trifft. Ich habe es vor allem jetzt auch so ein bisschen für den Podcast ausgewählt, weil es für mich so ein bisschen auch in meiner eigenen Arbeit dann hoffentlich irgendwann als Regisseurin oder jetzt auch im Studium während der Regie ist Theater und Dystopie ja auch irgendwie immer so nah beieinander. Also es geht irgendwie immer um sowas Gesellschaftskritisches. Viele Theaterstücke setzen sich auch mit Zukunftssituationen auseinander oder selbst ich hatte jetzt die letzte Spielzeit in Jugendclub sozusagen mitgeleitet. Und da war das auch so ein brandaktuelles Thema. Also wir hatten uns dann so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie sieht Regensburg aus in einem Jahr? Und es war erschreckend auch so mitzubekommen, dass die ganzen Jugendlichen so ein dystopisches Bild von Regensburg hatten. Mhm. Es war irgendwie, haben sie immer weiter gedacht und weiter gesponnen und irgendwie hat sich ihr Weltbild auch immer sehr ins Negative entwickelt, weshalb ich dann auch, es irgendwie so für mich dann auch so ein Anliegen ist, im Theater auch mal so positive Sachen zu erwähnen. Also wie kann die Dystopie dann doch zu einer Utopie werden? Also wie natürlich Gesellschaftskritik, aber auch mal so ein bisschen Positivismus reinbekommen und auch so klar auch Dystopien dafür nutzen, okay, anscheinend läuft das und das und das schief. Wie können wir das ins Positive ummodeln oder was läuft denn überhaupt gut? Gibt es auch positive Aspekte gerade? Und ich glaube, das ist vor allem jetzt auch so ein bisschen wichtig herauszukristallisieren, dass es nicht nur erschreckend, also natürlich läuft es erschreckend, aber es gibt noch Hoffnung. Ja, also auch irgendwie ein bisschen gute Laune verbreiten.
Weil du gerade gesagt hast, dass du das mit dem Jugendclub erarbeitet hast. Ich persönlich mag ja immer an Kinder- und Jugendtheater ganz gerne, dass es oft so Nachbesprechungen gibt. Und ich muss zugeben, das würde ich mir im Abendprogramm für, in Anführungszeichen, Erwachsene auch total oft wünschen, weil ich das sehr, sehr bereichernd finde einfach.
Ja, auf jeden Fall. Also mir geht es auch da in dem Punkt gar nicht darum, irgendwie die Leute zu verhätscheln und ihnen irgendwie was Schlimmes zu zeigen und sie dann ja wieder abzuholen, irgendwie, dass es doch irgendwie schön ist. Überhaupt nicht. Solche Nachgespräche können ja in jegliche Richtung irgendwie streuen. Ja. Es ist nur irgendwie wichtig, sich manchmal so weiter damit auseinanderzusetzen und das nicht so, gerade so im Theater ist sowas Unmittelbares und sowas Direktes und es kann auch wirklich arg schnell an die Substanz gehen oder manche Leute möchten da auch einfach nicht danach so allein gelassen werden und selbst wenn man irgendwie ganz oberflächlich noch miteinander quatscht, einfach so ein bisschen die Zeit einräumen, Dinge gemeinsam zu verdauen und im besten Fall, klar, noch mal ein bisschen weiterspinnen, weil das Produkt auf der Bühne ist ja nie fertig. Es kann ja irgendwie, der Raum kann immer weiter und größer gezogen werden. Und umso spannender, wenn es dann mit anderen Leuten passieren, die das irgendwie zum ersten Mal sehen und noch mal ganz andere Ansätze nehmen. Aber ja, für den Abendspielplan würde ich mir das auf jeden Fall auch wünschen. Ist irgendwie, so Vorgespräche sind so ein Ding, dass man irgendwie ja mitbekommt, so, das sind die Facts, die du wissen musst, um dieses Stück zu verstehen. Und dann werden alle weiter geschleust, aber irgendwie danach findet es im seltensten Fall dann doch mal statt. Ja. Bin mir auch nicht sicher, wie viele Leute sitzen bleiben würden.
Naja, mal schauen. Das weiß ich auch nicht, aber das müsste man wahrscheinlich einfach mal ausprobieren.
Und anbieten.
Ja. Hast du da eine Einschätzung, so wie viele bleiben denn sitzen bei Nachgesprächen im Kinder- und Jugendtheater?
Stimmt, ja. Touché. Nee, es ist tatsächlich, also bei uns muss man ja sagen, dass die Klassen meistens, also im Jungen Theater Regensburg geht, rechnen wir die Nachgesprächszeit immer direkt zur Stückzeit mit dazu. Mhm. Das heißt, sie sind eigentlich verpflichtet, sitzen zu bleiben. Genau. Oder meistens die ganzen LehrerInnen wünschen sich das auch sehr gern. Also, aber da kommen auch wirklich gute Gespräche bei raus. Es ist natürlich in so einer Klassenkultur nochmal was anderes. So, die haben ihre eigenen Regeln, Dynamiken und so, die es natürlich manchmal auch schwer ist zu durchbrechen, so als Externe. Aber wenn jetzt am Wochenende zum Beispiel Familien da sitzen, dann würde ich schon sagen, dass es gut 50% bis 60% sind. Und da ist es natürlich immer spannend zu sehen, wie gerade, wenn jung und alt irgendwie auf ein Stück krachen und dann irgendwie unterschiedliche Meinungen sind, plötzlich die Mutter mit der Tochter diskutiert oder anders und es ist immer wieder spannend und schön.
Es ist immer spannend und ich kann das echt jedem nur ans Herz legen, weil ich habe das selber auch schon ein paar Mal erlebt. Da war es zum Beispiel eben auch so, dass wenn man dann ins Gespräch kommt, auch mit den SchauspielerInnen und dann Fragen stellt und auch einfach mal diese Möglichkeit nutzt, Fragen zu stellen, die unmittelbar natürlich aufkommen, so wenn man sich ein Stück anguckt, habe ich es eben auch erlebt, dass dann der Schauspieler vorne saß und dachte oder gesagt hat, ja stimmt, spannende Frage, habe ich mir noch gar nicht so überlegt, weil man natürlich wahrscheinlich als Schauspielerin so drin ist im Thema, dass man dann oft ja auch so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, also das kennt man ja auch, wenn man irgendwas schreibt oder irgendwas tausendmal schon gelesen, gehört hat, dann übersieht man plötzlich Dinge. Und da ins Gespräch zu kommen, das ist unglaublich wertvoll.
Das stimmt, ja, auf jeden Fall.
Aufruf an alle, die ins Theater gehen. Bleibt beim Nachgespräch
ja,
sitzen.
Lohnt sich. Ja, vielleicht noch ein Punkt nur, bevor genau zu die Frau am Abgrund der Zeit. Es ist natürlich neben der feministischen Kritik, ich wollte es nur noch einmal gesagt haben, also einfach so die Stellung der Frau damals in den 70er Jahren, ist es vor allem nochmal, um das irgendwie so ein bisschen rauszukristallisieren, diese ganze Kritik an der ja, damaligen psychiatrischen Welt. Ich weiß, wir hatten schon gesagt, nur heute ist es zum Beispiel auch irgendwie auch so ein großes Thema, also was mich gerade nur an die Nachgespräche noch ein bisschen dran erinnert hat, so gerade neben Dystopie ist es auch so, Mental Health ist einfach auch so für Jugendliche momentan so in Anführungszeichen. Deswegen ist es umso spannender, auch Frau im Abgrund der Zeit zu lesen, weil man da auch echt eine Entwicklung sieht, dass man, dass sowas nicht mehr so unsichtbar ist, sondern einfach mittlerweile auch Thema und auch für Jugendliche so ein Thema ist, psychische Krankheiten als tatsächliche Krankheiten und als wichtigen Punkt zu akzeptieren und zu tolerieren. Genau. Deswegen lest das Buch. Es ist wunderbar. Ja.
Gehen wir über zum zweiten Buch.
Ja.
Das heißt Lustprinzip von Rebecca Kricheldorf. Worum geht es in dem Buch?
In dem Buch geht es um Berlin. Genau. und das okay. Es geht um die Stadt Berlin und um ein Mädchen namens Larissa, die einfach dort gerade mitten in ihrem Geschichtsstudium steckt und Berlin auf so eine ganz interessante Art und Weise wahrnimmt, wie wir es uns vielleicht auch manchmal auch so ein bisschen vorstellen. Nur sie läuft durch die Nacht Berlins, ist selten irgendwie am Tag wach und beschreibt einfach innerhalb dieses Buchs ihre Wahrnehmung über Berlin und wie es ihr damit geht. Sie hat eine Mitwohnerin namens Lilly, die sie, wie sie selbst beschreibt, einfach zufälligerweise mal auf der Straße gefunden hat, die irgendwie in einem weißen, langen Kleid da saß und geweint hat. Und dann hat sie aufgegabelt und seitdem ist sie nicht mehr losgeworden. Und ja, sie beschreibt irgendwie auf spannende, philosophische Art und Weise, wie sie das Nachtleben Berlins wahrnimmt. Und es lässt einen nicht so los, irgendwie dieses Buch. Es ist wie so eine Art, ich glaube, auf der Rückseite des Covers, deswegen zitiere ich jetzt auch einfach nur einmal beschrieben, es ist wie ein Rausch, dieses Buch. Man folgt dieser Frau, die vermutlich irgendwie um die 21 Jahre alt ist. Man bekommt selten irgendwie viel Infos. Man ist irgendwie immer sehr distanziert an ihr dran, aber trotzdem so nah. Aber sie hat irgendwie so eine ganz andere, ein ganz anderes Verständnis von Norm. Sie geht zum Beispiel sehr ungern in die Uni, weil sie dort sehr häufig Panikattacken bekommt, was nicht irgendwie an dem Leistungsdruck liegt etc., sondern einfach nur an der Tatsache, dass sie sich nicht mit ihren Kommilitonen identifizieren kann. Sie fühlt sich so auf so interessante Art und Weise so verloren in der normalen Gesellschaft, dass sie es irgendwie nur erträgt, in der Nacht unterwegs zu sein, dass sie sich so Strukturen wie eine Familie zu gründen, irgendwie Monogamie, einfach in die Uni gehen und auf etwas hinarbeiten, ist für sie so ein erschöpfender Prozess, dass sie eigentlich meistens immer wieder vor der Theke an einer Bar landet und etwas trinkt, weil sie irgendwie genau auf unser normales Leben nicht klarkommt, um das mal so zu sagen. Das Buch ist dieses Jahr erschienen. Genau, es ist also noch brandneu, frisch aus dem Druck. Und ich glaube, so ein bisschen die Überthemen sind natürlich so Freiheit, Abhängigkeit und vor allem auch die Partyszene. Also es ist so, es ist auch manchmal so ein bisschen plakativ. Also es geht wirklich sehr viel um den Drogenkonsum, um den Rausch Berlins. Was ich aber so spannend finde daran ist, dass man so ein bisschen die andere Seite eines, ja, die andere Wahrnehmung vom Leben vielleicht, so eine andere Seite vom Leben kennenlernt. Also ich bin selber so ein strukturzwangbesessene Person. Also wenn ich einmal ein Seminar verpasst habe, habe ich mich schon selbst gepeinigt dafür damals, weil ich einfach man irgendwie ständig in dieser Maschine mitziehen möchte. Man hat irgendwie so selber den Leistungsdruck, man hat den gesellschaftlichen Leistungsdruck, man zieht irgendwie mit seinen Kommilitonen, möchte natürlich irgendwie immer mit vorn dabei sein, mit weiter lernen, möchte ja, erfolgreich sein, so wie man sich, so wie man einen das vorgebetet bekommt, was es bedeutet, erfolgreich heutzutage zu sein. Deswegen fand ich so ganz spannend, die andere Larissas Sicht einfach mal kennenzulernen und zu verstehen, was es bedeutet, sich aus solchen Strukturen und Zwängen der Gesellschaft zu lösen.
ist ja heute auch voll das aktuelle Thema, also FOMO, so Fear of Missing Out, so irgendwie die Angst, was zu verpassen, wenn ich einmal nicht in der Vorlesung war, also ganz blöd gesagt jetzt so, Angst, wichtige Themen für die Klausur zu verpassen, das kenne ich ja auch aus meinem Studium, aber natürlich auch die Angst, die KommilitonInnen zu verpassen, irgendwie vielleicht keinen Anschluss zu finden, wenn ich mal in die Vorlesung nicht reingehe, aber das war jetzt zum Beispiel bei mir auch so, ich bin jetzt gar nicht so der Partymensch, aber trotzdem hatte ich dann oft diese Angst so, oh, wenn ich jetzt nicht mitgehe, dann verpasse ich ja da auch wieder was. Also ich glaube, wir haben einfach heutzutage voll oft dieses Bedürfnis, zwei Leben gleichzeitig zu leben.
Und irgendwie diese Ambivalenz zwischen diesen beiden Leben ist irgendwie das, was einen dann wirklich kirre macht und was einen wirklich, ja, so ein verrückt machen zu scheint. Also man bewundert Larissa auf der einen Seite dafür, dass sie so stark für ihre Seite einsetzt und sich für diese Seite einsetzt. Es ist auch wirklich spannend zu sehen, ja, Rebecca Kirchendorf ist tatsächlich normalerweise Theaterautorin. Sie hat sehr viele Stücke geschrieben. Es ist ihr erster Roman, deswegen assoziiere ich sie immer mit Stücken. Genau.
Ah, okay.
Genau, also in dem Buch bekommt man natürlich auch die Schattenseiten mit, wie es ist, wenn man es dann wirklich nicht schafft, die Miete zu bezahlen, wie es ist, wenn man, wie deine Eltern reagieren, wenn sie rausfinden, dass du nicht zur Uni gehst und wie es ist, wenn, also in Larissas Fall, die heterosexuell ist, wie es ist, wenn auch Männer darauf reagieren, dass du Polygamie oder, also ohne das zu verallgemeinern, aber die Männer, auf die sie trifft, wie es ist, wenn sie polygam sein möchte oder polyamorös und wie schwierig es heute damals in den 80er Jahren, in der Zeit, wo das Stück spielt, das Buch spielt, auch damals war, sich als Frau so ein bisschen als Bad Boy irgendwie durch die Berliner Kneipen irgendwie zu schlafen, war halt damals vielleicht nicht so gewünscht und wie so auch die Außenwelt auf sie reagiert, weil also ich glaube, ich habe mal mit einem Regisseur darüber geredet, der wirklich meinte, Larissa ist einfach ein Fuckboy, dem es nicht erlaubt war, Fuckboy zu sein. So. Und ja, die zieht halt einfach durch die Nächte.
Ja, auch wieder, was wir vorhin bei dem ersten Buch schon gesagt haben, ne? Themen, die damals aktuell waren und es heute immer noch sind.
Das stimmt, ja, das stimmt. Das zieht sich auf jeden Fall durch. Aber häufig so. Ich glaube, ich habe selten ein Buch gelesen, wo man nicht viel auf die Gegenwart beziehen kann.
Total, ja. Das merkt man ja auch immer bei den absoluten Klassikern. Das
stimmt, ja.
Oder auch wenn man ins Theater geht, das ist immer wieder faszinierend für mich.
Ja, weil es immer wieder die gleichen Klassiker gespielt werden.
Auch das, aber weil sie trotzdem einfach mega aktuell sind und weil man es immer irgendwie auf die Gegenwart beziehen kann.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Was leider auch immer noch ein aktuelles Thema ist, darum geht es in einem dritten Buch, das du vorstellen möchtest. Das ist das Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten.
Von Alice Haster. Haasters, genau. Die ganzen Namen. Das Buch hat ja vor allem jetzt durch letzten Jahr eine große Popularität erlangt, und zwar durch den Fall George Floyd. Das war echt, ich glaube, es war im Jahr 2020, Februar, wo das vorgefallen ist, also mitten im Black Month, Proud Month sozusagen in Amerika. Und genau, es war auch interessanterweise danach sehr schwierig in Deutschland überhaupt an das Buch ranzubekommen, weil es so ausverkauft war. In jeglichen Buchladen war es einfach nicht mehr erhältlich, nicht mal mehr Amazon hat das irgendwie rausrücken können. Zum Glück hatte ich schon, weil ich schon vor einiger Zeit drauf gestoßen bin. Das war sozusagen das Buch, das nur ein bisschen meine Emanzipation als schwarze oder dunkelhäutige Frau so gestartet hat. Und zwar, ich glaube, wann kam es denn raus? 2019, genau. Und seitdem ich mich so ziemlich viel damit auseinandergesetzt habe und das jetzt auch erst letzt wieder gelesen habe und ich sagen muss, das ist immer noch so relevant und wichtig. Vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, es ist einfach so eine, das Buch ist in mehrere Kapitel unterteilt und setzt sich einfach so ein bisschen subjektiv mit der persönlichen Reise von Alice Haster auseinander, wie sie als schwarze Frau in Deutschland aufwächst. für mich das Interessante war vor allem, erstens ist das Buch ja primär eigentlich gar nicht an mich adressiert. Also ich bin ja eine dunkelhäutige Frau und theoretisch weiß ich ja, was für Rassismus ich selber erlebe. Warum sollte ich über ihre subjektiven Rassismuserfahrungen lesen? Fragezeichen. Aber natürlich lese ich das, weil dieses Buch mir bewusst gemacht hat, dass ihre subjektiven Wahrnehmungen ein strukturelles Problem sind. Ich dachte mir wirklich bei jeder Seite, ach, die hat das auch durchlebt. Ach, das passiert nicht nur mir. Und ach, krass, so, ich dachte, nur mir ging es so. Oder weil man so selten auch mit Personen über, es ist ja auch eine Wunde, die immer wieder aufreißt. Also ich gehe selten irgendwie zu Menschen, ob dunkelhäutig, weiß oder sonst irgendwie, und spreche mit ihnen über meine Rassismuserfahrungen. Umso besser, dass es jemand sich getraut hat, so persönlich zu werden und sowas zu dokumentieren und dann zum Beispiel Menschen wie mir bewusst machen, dass das ja wirklich ein großes, ja, dass es nichts Persönliches ist, sondern wirklich etwas Übergreifendes, etwas Strukturelles, was Deutschland ausmacht.
Ja, krass. Weil du gerade gesagt hast, du gehst jetzt natürlich nicht auf alle Leute zu und redest mit denen über deine Erfahrungen. Aber hat sich daran was geändert jetzt seit letztem Jahr oder auch seitdem du das Buch gelesen hast?
Es hat sich nicht verändert, also die Hinsicht hat sich nicht verändert, dass ich irgendwie mehr über meine persönlichen Erfahrungen spreche. Also es ist meistens in Diskussionen immer so ein bisschen meine Jokerkarte, die ich versuche erst am Schluss irgendwie zu ziehen. Was sich aber stark durch dieses Buch geändert hat, ist meine Konfrontationsbereitschaft mit Menschen tatsächlich. Also wenn ich bemerke, dass irgendwie rassistische Sachen reproduziert werden, dass jemand etwas Rassistisches sagt, dass ich einfach so in meinem Umfeld das wahrnehme, ob Personen das jetzt bewusst oder unterbewusst machen, sei mal dahingestellt. Aber irgendwie Anise Hasters hat mir gezeigt, dass es wirklich wichtig ist und essentiell, sowas immer zu konfrontieren. Und da passt vielleicht sogar ein Zitat dazu, was ich geholt habe, was ich rausgesucht habe, was ich gern vielleicht mal vorlesen möchte, weil das trifft genau die Stelle, als in dem Buch steht. Ich glaube, dass man rassistisches Verhalten nur durch bewusste Konfrontation ändern kann. Das ist nicht leicht. Wer wirklich etwas gegen Diskriminierung tun möchte, sollte bei sich selbst anfangen. Damit meine ich wirklich alle, auch mich. Rassismus ist vielschichtig. Nur weil ich davon betroffen bin, heißt das nicht, dass ich nicht dazu beitrage, das System aufrechtzuerhalten. Allerdings müssen vor allem diejenigen, die nicht betroffen sind, sich mal bewegen. Das verlangt Offenheit, Aushalten von Scham, von Wut, von Traurigkeit. Von diesem unangenehmen Gefühl, das sich in der Magengegend ausbreitet, sich auf die Brust legt und in den Kopf schießt. Das einen erst einmal dazu bewegt, den Kopf zu schütteln. Sich den eigenen Vorurteilen zu stellen, verlangt Veränderung. Loslassen von Dingen, die einem lieb sind. Und Verantwortung. Klingt erst einmal nicht so toll, klingt aber auch wie Therapie. Und danach geht es einem bekanntlich meist besser. Also eigentlich das, was ich gesagt habe, nochmal schlauer gesagt von ihr. Genau. Es ist genau diese Konfrontationsbereitschaft war einfach ein großes Thema dann für mich, dass mich selbst auch immer wieder Überwindung gekostet hat, auch immer die Angst, Menschen irgendwie zu nahe zu treten oder vor allem bei der Familie und bei eigenen Freunden, die es nicht gewohnt waren von mir, irgendwie mit ihren eigenen rassistischen Strukturen konfrontiert zu werden, plötzlich so über meinen Schatz zu springen. Da hat das Buch wirklich sehr geholfen und dass ich wirklich so, sie schafft das wirklich mit so leichter Sprache auch, Dinge so nahe zu bringen, dass es nicht jetzt ein Werk ist, was vielleicht bei anderen Büchern häufig ein Problem sind, die einfach ein bisschen zu komplex an das Thema Rassismus rangehen, beziehungsweise es schwierig ist für Menschen, die nicht eh schon innerhalb der Thematik sind, da irgendwie mit zu folgen. Und wenn man sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, würde ich jedem raten, erstmal damit einzusteigen, weil es einen irgendwie an die Hand nimmt, nicht zu angreifend ist, in Anführungszeichen, sondern einfach mal zeigt, hey, so ist es, das sind meine Wahrnehmungen und gerade das Persönliche hilft meistens immer. Deswegen meinte ich auch vorhin, dass es irgendwie mein Joker ist. Gerade wenn ich mit Menschen über Rassismus spreche, hilft es meistens, auch wenn es schwer ist, dennoch irgendwie ein bisschen persönlich zu werden, weil man irgendwie trotzdem häufig an die Empathie von Menschen glauben kann.
Ja, das ist ja bei vielen Themen so, dass Menschen einfach viel mehr Emotionen aufbauen können, wenn sie das mit einer bestimmten Person verbinden können, als wenn es heißt, so und so viele Menschen, so, da fällt es einfach schwerer, leider. Aber ja, umso wichtiger ist es natürlich, dass dann diese Konfrontation geschaffen wird. Wobei ich finde, Konfrontation ist schon ein sehr hartes Wort. Also ich persönlich verbinde damit irgendwie so fast schon, ich will nicht sagen Streit, aber es klingt für mich so.
Mit dem Kopf durch die Wand. So ein bisschen, ja.
Genau, ja.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, hat das schon einen harten Klang. Ich überlege gerade, was. Aber es ist ja irgendwie eine Konfrontation. Also man wird irgendwie mit sich, mit sich selbst halt konfrontiert.
Das ist auch wichtig, genau. Einfach sich auch auf Gespräche einlassen. So gerade wenn man denkt, oder wenn man sagt, ja, ich bin nicht betroffen und ich meine das ja nicht böse, das mag ja sein, aber man kann ja trotzdem offen sein. Und ich finde es immer total wichtig zu sagen, okay, ich höre mir das trotzdem an und ich akzeptiere das, wenn Menschen sich davon aber nicht, also damit nicht gut fühlen, wenn ich irgendwas sage. Und nicht nur akzeptieren, sondern eben das sich auch zu Herzen nehmen.
Mhm. Aber ich denke, da hast du wirklich schon ein fortschrittliches Denken. Genau. Also ich kann das natürlich auch nachvollziehen. Also wenn man wirklich jahrelang irgendwie der festen Überzeugung von etwas war, man irgendwie seine eigenen Säulen und Bausteine schon aufgebaut hat und dann kommt da jemand und möchte dran rütteln und das verändern, ist natürlich schwierig. Und darauf muss, das ist ein Prozess, worauf man sich erstmal einlassen muss. Und ich glaube, also sich irgendwie auf seine eigenen Grundsatz, den man sich aufbaut, sei ja jetzt vorerst für einen überhaupt nicht rassistisch oder sonst irgendwie, man weiß es halt nicht besser und man wird es auch nie verstehen als Person, die selber nicht in der Haut einer schwarzen Frau, eines schwarzen Mannes steckt oder jemanden man wird es einfach nie nachvollziehen können und deswegen ist es schwierig zu verstehen, dass es das, was man manchmal einfach nicht verstehen kann, so, sondern es einfach manchmal akzeptieren muss, weil man es nie nachvollziehen wird. Aber auf jeden Fall ein großer Aspekt oder ein Buch, was ich immer gern, wo ich immer wieder reinblätter, was ich gern für die Arbeit nehme, ich habe primär jetzt noch nicht im Theater ein Stück inszeniert, was über rassistische Strukturen spricht, aber meistens habe ich das Gefühl, alles, was man so im Theater tut, ist politisch und auch wenn ich in der Theaterwelt agiere als schwarze Frau in Deutschland, ist es irgendwie politisch und hat irgendwie so seine Aussagekraft, sei es jetzt zum Beispiel auch das Stück All das Schöne, irgendwas wird da hineinfließen von mir, was irgendwie vielleicht das doch irgendwie auf eine Art und Weise thematisiert oder irgendwie verändert und deswegen ist es irgendwie immer wieder schön, in das Buch hineinzublättern und zu lesen und mich inspirieren zu lassen.
Cool. Ich finde, das ist ein guter Schlusssatz.
Ja.
Ja, echt ein Buch, das jeder lesen oder hören sollte. Das gibt es auch auf ganz vielen Plattformen als Hörbuch. Ist, wie gesagt, auch schon auf meiner Lese- bzw. Hörliste für alle, die lieber Hörbücher hören, als vielleicht zu lesen. Aber irgendwie sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder generell mit diesen Themen, sage ich jetzt mal. Wir haben ja auch schon viel über Feminismus gesprochen jetzt. Das geht ja alles irgendwie, finde ich, auf diesen Grundsatz zurück, zu sagen, ich akzeptiere andere Menschen und ich akzeptiere die Gefühle von anderen Menschen. Und Punkt eigentlich.
Ja, ein guter Punkt. So sollte es sein und so soll es bleiben.
Genau. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, für die vielen, vielen wichtigen, spannenden Themen, die uns noch lange begleiten werden. Leider, muss man ja bei manchen trotzdem sagen. Aber ich denke, da tut sich trotzdem was. Und gerade sieht man ja auch, das ist ja angesprochen, das Buch war total lang ausverkauft. Und ich glaube, es ist immer noch auf der Bestsellerliste. Also es tut sich ein bisschen was.
Das auf jeden Fall. Vielen Dank dir.
Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und einen schönen Sommer.
Danke sehr, ebenso.
Dankeschön. Und allen anderen wünsche ich viel Spaß beim Lesen. Tschüss.
Das war die vierte Folge von Ein Buch für. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Tamira genauso gut gefallen wie mir, denn ich fand es wirklich sehr, sehr spannend, genauso wie die Bücher, die sie mitgebracht hat, die ja alle irgendwie mit Gleichberechtigung zu tun haben, aber auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, auch in unterschiedlichen Genres. Und das finde ich sehr interessant. Also meine Liste mit den Büchern, die ich lesen will, ist auf jeden Fall wieder länger geworden. Hier noch einmal der kurze Überblick, über was wir gesprochen haben. Buch Nummer 1 war Frau am Abgrund der Zeit von Marge Percy. Das ist ein Buch für die Gleichberechtigung in einer Gesellschaft. Das Buch ist ja aktuell leider nicht mehr erhältlich, das hat Tamira auch ganz kurz im Podcast erwähnt. Aber ich habe gute Nachrichten für euch. Der Argument Verlag plant eine Neuauflage für das Jahr 2022, also für kommendes Jahr schon. Aber wer so lange nicht warten kann, der kann es ja vielleicht irgendwo noch gebraucht ergattern. Das zweite Buch, das wir besprochen haben, war Lustprinzip von Rebecca Kricheldorf. Und das ist ein Buch für Berlins Nachtleben. Das dritte Buch, das Tamira vorgestellt hat, war Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Hasters. Und das ist ein Buch für Antirassismus. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Die neue Folge kommt am Donnerstag in 2 Wochen online. Das ist der 2. September. Bis dahin könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen, denn da poste ich regelmäßig Informationen zu den Büchern und zu den GesprächspartnerInnen. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lesen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.